Was für einen großen, wunderbaren Gott haben wir doch. Das ist doch gut, gemeinsam Gott anzubeten, Gott zu loben. Simon hat schon gesagt, ich heiße Lena. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich. Und wenn ich predige, dann habe ich da wirklich Spaß dran. Und meistens überlege ich mir einen schönen Einstieg, sodass ihr sagen könnt, oh ja, da will ich gerne zuhören. Und ich saß in der Predigtvorbereitung und dachte, was könnte ich euch erzählen, so als Einstieg? Und ich habe darüber nachgedacht, über das, was ich eigentlich so predige und dachte, wisst ihr, mir ist einfach nichts Gutes eingefallen, wie ich einsteigen könnte. Weil ich dachte, das Einzige, was ich eigentlich erzähle, ist das, was in meinem Herzen ist. Und ich will ein Stück teilen von dem, was auf meinem Herzen liegt, was ich auch glaube, was auf Gottes Herzen liegt. Und von dem her steige ich heute einfach knallhart in die Bibel ein, weil das ist Wort, Gottes Wort. Und ich glaube, das ist gut, das zu hören und davon was zu wissen. Mich hat die Woche, oder beziehungsweise eigentlich schon vor 2 oder 3 Wochen oder sowas, eine Bibelstelle total bewegt. Und ich habe die immer wieder gelesen und ich habe das ganze Buch davon gelesen und ich habe es nochmal gelesen und nochmal gelesen und nochmal und nochmal. Und mir hat es einfach echt Freude bereitet und das will ich heute mit euch teilen. Und es geht um das Buch Thessaloniker. Wer durch das Neue Testament durchgelesen hat, hat das bestimmt schon mal irgendwann gelesen. Aber es ist jetzt nicht so das Allerbekannteste, sag ich mal. Der Thessalonicher Brief, es gibt einen ersten und es gibt einen zweiten, ist im Neuen Testament. Den hat Paulus geschrieben, gemeinsam mit Silvanus und Timotheus meine ich. Also Paulus, Silvanus und Timotheus haben gemeinsam diese Briefe geschrieben. Zumindest den ersten. Und die richten sich an die Gemeinde, die in Thessaloniki ist. Also die Christen, die da sind, die kriegen quasi einen Brief. Weil es war vorher so, Paulus, Silvanus und Timotheus, die haben die Gemeinde in Thessaloniki gegründet. Die waren da. Da sind Leute zum Glauben gekommen. Und dann mussten sie aber fliehen, weil sie ganz, ganz starke Verfolgung erlebt haben da. Aber sie haben eigentlich noch dieses Herz irgendwie für die Gemeinde. Und sie müssen immer wieder dran denken, hey, wie geht's denn da eigentlich? Was ist mit denen da eigentlich los? Und sie überlegen, wie können wir das machen? Und sie haben vor, Timotheus hinzusenden, der war dann da und sie schreiben noch einen Brief, um zu sagen, hey, wir wollen, dass es euch wirklich gut geht da in Thessaloniki. Und in der Stelle, die ich gleich lesen will, über die ich euch ein bisschen mehr erzählen will, da geht es darum, dass die sich daran erinnern. Wie war das, als Paulus, Silvanus und Timotheus, als die in Thessaloniki waren? Wie ist das da so abgelaufen? Und ich will euch eine relativ lange Passage vorlesen, damit ihr nicht dabei einschlaft, eure Gedanken total abschweifen. Dachte ich habe die einfach mitgebracht, sodass ihr die mitlesen könnt. Ich lese die nach der Neues Leben Übersetzung. Die mag ich ganz gerne und die ist relativ einfach. Ihr dürft die gerne bei euch mitlesen. Ich werde danach einiges daraus verwenden. Also wer eine Bibel hat, darf das gerne aufschlagen und dann auch danach so ein bisschen an dem Text dranbleiben. Ich lese aus 1. Thessalonicher 2 ab Vers 1. Genau, ihr könnt mitlesen. Ihr wisst selbst, liebe Freunde, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen. Und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut, euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden. Trotz all der Gegenwehr, die wir erlebten. Darin könnt ihr sehen, dass unsere Verkündigung keiner Täuschung entspringt und wir nicht aus schlechten Motiven oder betrügerischen Absichten predigten. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unser Herz prüft. Wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns nicht als Freunde ausgaben, um Geld von euch zu bekommen. Wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die anderer Menschen. Als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. Tag und Nacht mühten wir uns ab. um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und niemanden zur Last zu fallen. Während wir bei euch Gottes Wort predigten, ihr selbst und Gott seid unsere Zeugen, dass wir uns euch allen gegenüber aufrichtig und anständig und tadellos verhalten haben. Ihr wisst, dass wir zu euch waren wie ein Vater zu seinen Kindern. Wir haben euch Mut gemacht und getröstet und euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Denn er hat euch in sein Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Ein langer Text. Und ich will im Folgenden nicht ganz chronologisch durchgehen, sondern ich mache das ein bisschen durcheinander. Warum mache ich das? Damit es leichter zu verstehen ist. Paulus hat es zwar in der Reihenfolge geschrieben, aber ich finde, wenn man einzelne andere Teile zuerst anguckt, dann fiel es mir deutlich leichter, das zu verstehen. Und ich hoffe, das ist mein Ziel, dass ihr das versteht, was Paulus geschrieben hat oder was meine Gedanken dazu sind. Deshalb mache ich das ein bisschen in anderer Reihenfolge. Mir ist zuerst ein Wort aufgefallen. Und das haben wir die letzten Sonntage, wer gut zugehört hat und noch ein sehr gutes Erinnerungsvermögen hat, haben wir ein Wort hier öfter gehört. Und das ist da auch aufgetaucht. Und das ist das Wort Botschaft. In dem Abschnitt taucht das Wort Botschaft 4-mal auf. Und ich glaube, wir sind da schon voll an dem Kern dran von dem ganzen Text. Es geht um eine Botschaft. Die Botschaft, die in dem Text dann genannt wird, seine Botschaft oder die gute Botschaft. Letztlich die Botschaft Gottes. Was ist die Botschaft? Darüber haben wir auch die letzten Sonntage einiges gehört, seit Anfang des Jahres. Ich glaube, Andi hat da ziemlich viele Predigten auch drüber gehalten, ziemlich viele Worte gesagt. Ich will nur ganz kurz sagen, die gute Nachricht ist, dass wir Versöhnung haben können mit Gott durch das, was Jesus getan hat. Steht auch in 2. Korinther 5, Vers 20. Den Vers haben wir öfter in letzter Zeit gehört. Da heißt es, dass wir einfach diese Versöhnung weitersagen dürfen, weil diese Versöhnung möglich ist mit Gott. Wir können versöhnt sein mit Gott, weil durch das, was Jesus getan hat, weil er durch sein Opfer die Sünden von uns auf sich genommen hat. Und mit dieser Botschaft, die da immer wieder genannt wird, mit der passiert was. Und das lesen wir in Vers 4. Und da hat Paulus geschrieben, denn wir reden, weil Gott uns aus der Welt hat, die Verkündigung der Botschaft und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Gott hat Paulus damals und Gott sieht auch uns heute. Und er sieht uns an. Und er guckt uns an und sagt, er prüft uns. Und überlegt, gebe ich denen meine Botschaft, sodass sie die weiterverkünden. Und ganz ehrlich, ich habe da so drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn Gott mich prüft und mich ansieht und sich Gedanken macht, vertraue ich der meine Botschaft an? Also ich glaube, ich hätte so ein paar Bedenken in meinem eigenen Leben. Ich war vielleicht nicht so die geeigneteste Person. Und ich glaube, wenn wir uns die Menschheit so angucken und Gottes Größe, Gottes Heiligkeit und er die Menschen ansieht und die prüft und deren Herzen prüft, also in meinem Herzen sind manchmal Motive, wo ich sage, naja, das könnte vielleicht ein bisschen besser sein und naja. Aber Gott hat uns angesehen, Gott hat damals Paulus angesehen und hat gesagt, ja, mit denen mache ich das. Und das hat mich schon total fasziniert. Gott hat uns auserwählt, das Allerbeste, was er hat, diese Botschaft der Versöhnung anderen Menschen weiterzusagen. Er hat uns auserwählt da dafür. Auch wenn ich denke, na, das Ergebnis hätte eigentlich vielleicht negativ ausfallen können. Aber Gott hat gesagt, nee, ich mache das mit den Menschen. Und ich glaube, das ist total der Schlüssel. Gott hat entschieden, er baut sein Reich mit Menschen. Das Reich hier auf der Erde, hey, er hat so viele Wege, einfach zu machen, was er will. Aber er hat entschieden, er baut sein Reich mit Menschen. Und deshalb, es geht um Menschen. Es geht darum, dass andere Menschen diese Botschaft hören. Er hat entschieden, dass es durch Menschen passiert. Dass der eine Mensch das dem anderen weitersagt. Aber persönlich fällt mir das so ein bisschen schwer. Jetzt habe ich die Botschaft und sage, okay Gott, was soll ich jetzt machen? Ich bin aus der Welt, du bist aus der Welt, Paulus war aus der Welt. Aber was mache ich damit? Wir lesen in Vers 2, dass Gott nicht einfach nur gesagt hat, ha, da bist du auserwählt, jetzt mach mal. Sondern in Vers 2 heißt es, ich lese dir nochmal den Vers. Euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen. Und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut, euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden. Trotz all der Gegenwehr, die wir erlebt haben. Paulus und Silvanus und Timotheus, die haben Mut bekommen von Gott. Die wurden ausgerüstet. Die kamen vorher aus einer Situation in Philippi, wo sie Verfolgung erlebt haben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was von Jesus gesagt hat und der Gegenüber hat gesagt, also das finde ich jetzt komisch. So ein bisschen Ablehnung erlebt haben. Vielleicht hat auch jemand ganz klar gesagt, das ist definitiv nichts, wovon ich wissen will. Oder du bist definitiv was auch immer. Und das abgelehnt haben. Aber ich glaube, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Paulus an Verfolgung erlebt hat in Philippi. Mir ging das schon ab und zu mal so, dass ich irgendwie jemand was so ein bisschen versucht habe, von Jesus zu sagen, und die Person gesagt, nee, keine Zeit. Oder das will ich überhaupt nicht wissen. Das interessiert mich nicht. Wie ging es mir danach? Ich war ziemlich demotiviert. Und ich war eigentlich drauf und dran, eher aufzugeben und zu sagen, bringt ja nichts. Das will doch sowieso gar keiner wissen. Ich kann das halt nicht, machen andere das. Ich weiß nicht, wie Paulus das ging, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch eher demotiviert waren und nicht gesagt haben, ja natürlich, gar kein Problem. Aber Gott hat sie ausgerüstet. Gott hat ihnen Mut gegeben. Und Gott will auch uns Mut geben. Und Mut ist ein bisschen wie ein Geschenk. Wenn Gott uns Mut gibt, dann halten wir ein Geschenk in der Hand. Kann ich Mut so nutzen? Es ist noch verpackt. Ich hatte vor kurzem eine Situation, ich bete für eine Person, dass ich hier von Jesus erzählen kann. Und ich wusste vor der Situation, es könnte sein, vielleicht treffe ich die Person heute. Und ich habe gebetet, Jesus, ich brauche Mut. Ich habe diesen Mut irgendwie nicht. Kannst du mir Mut geben? Und ich habe die Person dann tatsächlich getroffen und ich habe mich so ein bisschen mit ihr unterhalten und so. Und ich dachte, hey, komisch. Ich habe doch eigentlich für Mut gebetet. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ich kann das jetzt einfach. Es war irgendwie trotzdem, als würde mir was fehlen. Ich dachte, Gott, ich habe doch dafür gebetet. Aber gut, vielleicht ist es heute einfach nicht dran. Vielleicht sage ich heute einfach nichts. Ich habe das schon so oft erlebt, dass jemand anderes das ja dann doch gar nicht wissen wollte, wenn ich von Jesus erzählt habe. Und ich bin aus der Situation wieder rausgegangen und da habe dann auf dem Nachhauseweg gebetet. Und dachte, irgendwie was war komisch, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Gott mein Gebet geantwortet hatte. Aber ich hatte nicht richtig den Mut. Und ich habe dann noch ein paar Tage so drüber nachgedacht und dachte, irgendwas war komisch. Ich habe doch gebetet und normalerweise erlebe ich das, wenn ich bete, dass ich irgendwie auch eine Antwort kriege. Und ich hatte ja auch gelesen, dass Gott uns ausrüstet mit Mut. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit fiel mir ein, ich hatte das Gefühl in der Situation, wie ich hatte den Mut unterm Arm. Gott hatte mir das geschenkt. Und ich habe mir das so unter den Arm geklemmt und dachte mir, ja, wenn ich es brauche, dann mache ich es auf. Aber vielleicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, so geht es uns oft. Gott schenkt uns Geschenke und gibt die uns und sagt, da, nutz mal. Und ich sage, ich warte mal, bis der Mut richtig kommt und bis ich das fühle, dass so richtig in mir ist, dass ich ausgerüstet bin. Und ich glaube, was wir eigentlich tun dürfen, ist, den Mut auszupacken und nicht nur im Karton zu lassen. Dieses Geschenk zu nutzen. Ich glaube, Gott überlässt uns ganz oft, dass wir das Geschenk auspacken und den Mut auch nutzen. Ich habe die Person seitdem nicht mehr getroffen, aber ich erzähle euch das, weil ich glaube, dass ich die Person wieder treffe und bis dahin den Mut ausgepackt habe und sage, ich kann sie ansprechen und erzähle dir was von Jesus. Und ich sage das nicht, weil ich glaube, dass ich besser bin als ihr, sondern ich erzähle euch das so aus meinem Leben, weil ich brauche den Mut. Ich kann das nicht, ohne dass Gott mich ausrüstet. Ich will den Mut auspacken, aber ich habe das in der letzten Situation noch nicht geschafft. In der letzten Situation hatte ich den Mut einfach nur unterm Arm. Aber ich glaube, Gott will, dass wir diesen Mut, mit dem er uns ausrüstet, auspacken. Ich lege ihn mal hier hin. Paulus ist uns da aber ein gutes Vorbild. Er hat den Mut ausgepackt, er hat den Mut genutzt. Und die sind nach Thessaloniki gegangen. Die haben vielen Menschen da erzählt von Gott und haben sich mit diesem Mut da aufgemacht, Gemeinde zu gründen. Das fand ich wirklich stark. Aber wie haben sie das gemacht? Wie passiert das dann wirklich? Ich meine, irgendwie praktisch so, ich mag das immer, wenn man so ein bisschen praktische Tipps hat und nicht einfach so sagt, ja, sie gingen in die Stadt und verkündigten das Evangelium und dann gab es eine Gemeinde. Das kann ich nicht so gut umsetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und es gab zu der Zeit tatsächlich auch relativ viele so Leute wie Paulus. Das war relativ gängig. Ich meine, wenn heute jemand so unterwegs ist und irgendwo hinläuft, von Stadt zu Stadt, das haben wir nicht mehr so viel. Aber damals war das total normal, dass es so Wanderprediger, Missionare, so Leute gab, die umhergezogen sind. Und ganz viele hatten eigentlich so als Ziel, sie wollen Abenteuer erleben. Sie wollen mal hier in der Stadt sein und mal dort in der Stadt sein und weiter geht's. Und da lernt man mal spannende Leute kennen. Außerdem ist es eine praktische Möglichkeit, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und mal so richtig an leichtes Geld zu kommen. Das waren oft Leute, die hatten nicht so arg viel Lust, ehrlich ihr Geld zu verdienen. Die haben nicht so gerne hart gearbeitet. Die haben lieber Abenteuer erlebt und den einen oder anderen übers Ohr gehauen und dabei halt irgendwas erzählt. Irgendwelche Geschichten erzählt, vielleicht auch von irgendeiner Religion, von irgendwelchen Göttern, wo sie sagen, wenn du dich dem zuwendest, dann wirst du auf jeden Fall geheilt oder was auch immer. Und welche von diesen dreien waren Paulus, Timotheus und Silvanus? Zumindest so mehr oder weniger. Das ist so der Hintergrund zu dem, wenn ich gleich weiterlese oder nochmal lese, wie war das, dass sie die Botschaft verkündigt hatten. Die meisten Missionare waren so ein bisschen Schmarotzer, sag ich mal. Und von dem mussten sich Paulus, Timotheus und Silvanus ja so ein bisschen unterscheiden. Und aus dem Grund schreibt Paulus auch nochmal ganz ausdrücklich, wie ihr wisst, ab in Vers 5, wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns nicht als Freunde ausgaben, um euer Geld von euch zu bekommen. Und er sagt, sie haben auch keine Anerkennung verlangt. Und ich glaube, Schmeicheleien, Geld und Anerkennung waren so die Sachen, worum es den anderen Missionaren ganz oft ging, die so ihre Botschaften, ihre Sachen, ihre Geschichten erzählt haben. Und Paulus sagt, hey, so waren wir nicht. Erinnert euch doch mal. Paulus schreibt danach, es wäre auch okay gewesen, Geld von euch zu verlangen. Ich meine, wir haben hier auch in der Gemeinde, wir bezahlen den Andi dafür, dass er hier in der Gemeinde uns dient. Und hier sagen die auch, es wäre okay gewesen, wir sind ja Apostel. Und Apostel meint in dem Sinne nicht ganz so nur diese 12, wie wir das manchmal im Kopf haben, sondern da geht es einfach darum, um die Bevollmächtigung. Sie sind von Jesus bevollmächtigt und deshalb ist es auch okay, für das, was sie tun, davon dann auch irgendwie leben zu können. Das wäre okay gewesen mit dem Geld. Aber sie wollten sich abzeichnen von den anderen, die einfach nur Schmarotzer waren und denen es einfach nur ums Geld ging. Und deshalb sagen sie hier als Bevollmächtigte, letztlich als Botschafter Gottes, haben wir das trotzdem nicht. Wir wollten kein Geld von euch. Wir wollten euch nicht schmeicheln. Und es ging uns nicht um Anerkennung. Ich glaube, Anerkennung ist eigentlich was jeder von uns Menschen irgendwo braucht. Die Frage ist nur, woher? Von wem bekommen wir Anerkennung? Ich glaube, wenn wir was tun, wollen wir eigentlich danach wissen, und war das gut? Habe ich das gut gemacht? Das ist so was total Natürliches. Die Frage ist, woher bekommen wir diese Anerkennung, diese Bestätigung? Ich kann euch mal ein Geheimnis verraten. Mir geht es auch so, wenn ich predige, dass ich danach denke, und, wie war es heute? Aber wenn ich darauf vertraue, ob ihr mir nachher sagt, ja, das hast du toll gemacht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so, vielleicht hattet ihr einen guten Tag und fandet mich heute nett oder mein T-Shirt toll oder so. Vielleicht sagt jemand auch, ja, keine Ahnung, und hat gar nicht zugehört oder vielleicht fand er das, was sie gesagt haben, nicht toll oder ich weiß es nicht. Das ist nicht, wo wir unsere Anerkennung herhaben sollten. Und so sagt auch Paulus, von der Gemeinde sollten wir nicht die Anerkennung herhaben. Wohl von diesen Menschen. Sondern er bekommt die Anerkennung von Gott. Und deshalb verrate ich euch mal ein Geheimnis von mir. Wenn ich fertig bin mit Predigen, gehe ich nach hinten und meine erste Frage ist, Gott, wie fandest du es? Und ich mache das jedes Mal danach. Und mir geht es auch nach Gesprächen so, wenn ich irgendwas von Jesus erzählt habe, dann gehe ich oft raus und sage, Jesus, wie fandest du mich so? Das ist so meine Frage, weil ganz ehrlich, ich brauche das manchmal zu wissen, habe ich das eigentlich gut gemacht oder war das jetzt totaler Blödsinn? Ich brauche die Anerkennung. Aber die Frage ist, von wem kriegen wir die? Und manchmal ist Gott knallhart und ehrlich mit mir und sagt, ganz ehrlich, ich hatte dir voll was anderes gesagt. Aber den und den Punkt, den hast du dann doch gut gemacht. Oder das war richtig gut. Da hast du meinen Herzschlag getroffen. Aber das hättest du ein bisschen besser machen können. Ich sag euch, Gott ist der allerbeste Feedbacker, den es gibt. Sowohl positiv als auch negativ. Weil es trifft mein Herz eigentlich immer. Und danach könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ob das gut war oder schlecht war. Dann weiß ich, wenn ich Gottes Meinung weiß, dann kann ich mit beidem leben. Und ich freue mich drüber oder nehmt das mit, was, wo ich denke, ja, das hat Gott auch schon gesagt. Das weiß ich schon. Genau. Das war bisher so mein Geheimnis, mein Geheimtipp. Aber ich mache es total gerne. Genau, zurück zu Paulus. Wie kamen sie? Sie waren nicht mit Schmeicheleien, Geld und Anerkennung, darauf waren sie nicht aus, sondern sie waren anders unterwegs. Und Paulus nutzt ein Bild, oder eigentlich zwei, er sagt, wir kamen wie Mutter und Vater. Wie die Mutter, die nährt und umsorgt. Wie der Vater, der ermahnt, ermutigt und tröstet. Und ich glaube, das ist so, was so die Art und Weise angeht, total inniges und auch uns total bekanntes Bild. Der Beweggrund von Mama und Papa, wie sie mit ihren Kindern umgehen, der Beweggrund, das Motiv ist Liebe. Und dazu lesen wir in Vers 8. Ich finde, Vers 8 ist so der allerstärkste Vers. Das ist so das allercoolste irgendwie. Das ist mein Lieblingsvers aus dem Abschnitt. Ich will ihn nochmal lesen, weil ich ihn so schön finde. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Paulus, Silvanus und Timotheus haben die Menschen geliebt. Die Menschen, denen sie die Botschaft gebracht haben, die haben sie geliebt. Was für eine krasse Liebe ist das, wenn man jemand Fremdes liebt. Ich liebe meine eigene Tochter, die ist mein Fleisch und Blut, die ist immer da, mit der habe ich total viel Kontakt und ich glaube, das ist auch hormonell so bedingt bei einer Mama, dass die einfach ihr Kind liebt. Aber jemand Fremdes zu lieben, den ich irgendwo in einer fremden Stadt treffe, hey, das ist voll stark. Das kann ich nicht immer von mir sagen, dass ich sage, oh ja, ich liebe die Menschen. Das ist eine wirklich... Das war bei denen, die haben das ernst gemeint, das war eine wirklich tiefe Liebe, so wie man das als Mama und Papa für seine Kinder empfindet. Und deshalb haben sie ihnen die Botschaft verkündet. Aber nicht nur das. Ich glaube, wenn man sagt, hey, ja, ich will, dass Menschen wissen, dass es möglich ist, dass wir versöhnt mit Gott sind, durch das, was Jesus getan hat, dann könnte man das auch so machen, hey du kannst versöhnt sein mit Gott, weil Jesus war da so. Und dann dreht man um und sagt, ja, ich habe dem die Botschaft gesagt. Aber wenn es mit Liebe ist, dann haben wir nicht nur das Bedürfnis zu sagen, ja, das ist halt so, um die Botschaft, um den Inhalt rüberzubringen. Sondern was Paulus, Timotheus und Silvanus gemacht haben, ist, dass sie ihr Leben geteilt haben. Das, was Vater und Mutter eigentlich mit ihren Kindern tun. Ganz ehrlich, wenn ich krank bin, lade ich keine Gäste zu mir nach Hause ein. Und wenn ich müde bin, dann nur sehr ausgewählte Leute. Und wenn ich, naja, schlecht drauf bin, dann denke ich mir auch eher so, ich glaube, ich bleibe halt zu Hause, was soll's. Aber wisst ihr, wer dann trotzdem bei mir zu Hause ist? Meine Tochter. Und die von euch, die Eltern sind, die wissen, dass Kinder kann man bis zu einem gewissen Alter ziemlich schlecht ausladen. Die hat man bei sich zu Hause. Mit denen teilt man sein Leben. Immer. Und ich glaube, so ähnlich haben auch Paulus, Silvanus und Timotheus ihr Leben geteilt. Mich hat es total fasziniert, dass sie sagen, sie haben ihr Leben geteilt. Und Paulus beschreibt es noch so ein bisschen näher im Thessalonicher Brief. Da ist es in Vers 9, beschreibt es so ein bisschen den Alltag. Wie sah der Alltag von Paulus aus? Mit ziemlich viel Arbeit. Er sagt mit den Worten, sie haben Tag und Nacht gearbeitet. Weil es war so, Paulus war von Beruf her Zeltmacher. Und er hat seinen Unterhalt verdient, damit Zelte zu machen. Und wenn aber irgendwie Leute vorbeikamen oder die Gemeinde sich getroffen hat, dann hat er da das Wort verkündet. Dann hat er da über die Botschaft geredet. Und er hatte von dem her so ein bisschen, man könnte sagen, zwei Berufe. Das eine war der Zeltmacher, mit dem hat er seinen Lebensunterhalt verdient. Und dann hatte er seine Herzenssache, das war die Gemeinde. Und deshalb war es relativ viel Arbeit. Und ich glaube, wenn es heißt, dass er Tag und Nacht gearbeitet hat, vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die sich abends so als Versammlung getroffen haben, um den Worten zu lauschen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt erst abends dann dazu kam, nochmal kurz zu arbeiten, damit er da auch sein Geld verdienen kann mit dem Zelte machen. Und das heißt, er machte das, damit er den anderen nicht zur Last fiel, damit der Gemeinde nicht zur Last fiel. Ich glaube, dass das aber nur ein Teil von dem ist, was ihn bewegt hat. Ich glaube, er wollte auch einen Unterschied machen zu diesen ganzen Wandermissionaren, die sagen, oh ja, ich komme mal vorbei und habe so mein easy Leben, Hauptsache ich kriege Geld von euch. Paulus wollte auch sagen, hey, ich verdiene mir das Geld, was ich brauche zum Leben, selber. Ich habe da eine Lebensweise, die ihr auch nachahmen dürft. Er hat quasi einen Unterschied gemacht zu diesen Schmarotzern, zu den anderen und hat gleichzeitig gesagt, so könnt ihr leben. Er hat ein gutes Vorbild, war ein gutes Vorbild. Und es war relativ viel Arbeit. Und ich glaube, das war eine relativ harte Zeit für Paulus, aber er war bereit dazu. Er war bereit, einfach auch ein Opfer letztlich zu bringen und zu sagen, hey, das ist viel Arbeit, aber es ist mir so ein Herzensanliegen, dass diese Menschen die Botschaft hören. Und dafür bin ich bereit, dieses Opfer einfach auf mich zu nehmen. Auch wenn das harte Arbeit ist. Und Paulus beschreibt weiter noch, wie die Lebensführung war. Also er hat seinen Alltag beschrieben, der mit viel Arbeit war. Und er hat auch seine Lebensführung beschrieben. In Vers 10, da heißt es, hey, ihr wisst doch, wir waren aufrichtig, wir waren anständig, wir waren tadellos. Woher kann man solche Sachen wissen? Wenn ich jemanden sonntags im Gottesdienst sehe, weiß ich, ob der tadellos, aufrichtig und anständig ist? Ich kann vielleicht so ein bisschen so ein Fünkchen erahnen. Aber das weiß man erst dann richtig, wenn man mit jemandem sein Leben teilt. Je besser ich jemanden kenne, desto eher kann ich sagen, der hat ein tadelloses Leben. Der ist aufrichtig, der ist anständig. Und deshalb ist es ein Teil von dem, wie er sein Leben geführt hat, wie er sein Leben geteilt hat. Ich glaube, er hat einfach total viel von sich selber offengelegt und geteilt. Wie Vater und Mutter. In unserer westlichen, hier deutschen Kultur ist das nicht ganz so gang und gäbe. Jemand hat mir vor kurzem erzählt, der hat mit seiner Frau gemeinsam ein Haus gebaut. Und die haben die eine oder andere Sache so diskutiert. Unter anderem haben sie, bevor dieses Haus überhaupt gebaut wurde, bevor sie auf dem Grundstück angefangen haben zu bauen, haben sie darüber diskutiert, wollen wir einen Zaun oder wollen wir eine Hecke haben, damit niemand uns auch nur auf den Teller gucken kann. Und ich glaube, das beschreibt manche Sachen in der deutschen Kultur ganz gut. Hauptsache, mir kann niemand reingucken und ich habe meinen Zaun, meine Hecke, das ist mein Bereich, da kannst, darfst du nicht reingucken, da hast du auch nichts drin verloren. Ich glaube, dass wir eine relativ, von der Gesellschaft her einfach relativ individuell und privat sind und sagt, hey, das geht dich nichts an. Es gibt gewisse Themen, da redet man als normaler Deutscher nicht drüber. Aber unsere Kultur, die wir hier leben wollen, ist nicht primär eine westliche, deutsche Kultur, sondern das ist eine Jesuskultur, eine Himmelskultur. Und ich glaube, dafür dürfen wir unser Leben teilen. Miteinander. Und mit denen, denen wir die Botschaft teilen wollen. Behaupte ich mal. Glaube ich nämlich. Ja, jetzt habe ich mich total drin verrannt. Ich weiß nicht mehr. Die Art und Weise, wie Paulus sein Leben geteilt hat, war wie Vater und Mutter. Und ich glaube, dass es was total Inniges war. Das hatte nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Dass ich mein Haus gut aufräume, wenn einmal in der Woche jemand zu Besuch kommt. Sondern ich glaube, die kannten relativ viel von ihm. Er hat total viel von seinem Leben geteilt. Und ich fand total interessant, dass das heißt, er hat sie ermahnt, getröstet und ermutigt. Das sind genau die Eckpunkte, die ich mal in meiner Predigt genannt habe, was Prophetie ausmacht. Was Gott uns gibt füreinander. Dass wir einander ermahnen, ermutigen und trösten. Und so, dass den Umgang miteinander mit, zwischen uns prägt. Und auch den Umgang mit denen, denen wir die Botschaft bringen. Ein Vater, könnte man auch sagen, der sorgt sich um den rechten Weg, um den, dass sein Sohn, sein Kind auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Und das hat auch, haben auch die drei für diese Gemeinde empfunden. Sie wollten, dass die auf jeden Fall auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Wie wichtig ist es Eltern, wenn sie an Jesus glauben, dass es ihre Kinder auch tun? Und ich glaube, es blutet einem das Herz, wenn man sieht, wie die Kinder das nicht tun. Und so ging es Paulus, Timotheus und Silvanus, die gesagt haben, bleibt auf diesem richtigen Weg unterwegs. Tut das wirklich. Das ist mein innigster Wunsch. Das ist das, worum ich, wo, wonach es mir verlangt. Seid auf diesem richtigen Weg unterwegs. Und dieses Herz, wie Vater und Mutter, das hatten Paulus, Silvanus und Timotheus für die Menschen, denen sie die Botschaft gebracht haben. Das finde ich total stark, weil das eigentlich Fremde waren, die in einer ganz anderen Stadt waren. Und ich denke, es ist relativ vergleichsweise leicht, Seelen zu gewinnen, einfach denen die Botschaft zu verkünden und sagen, hey, da gibt es eine Option mit Jesus, willst du das? Und die Person antwortet, ja, mach ich mal. Was schwieriger ist, ist diese Menschen wirklich auf dem rechten Weg zu halten. Dass sie wirklich Jüngerschaft leben, wie die Bibel das nennt. Also wirklich die ganze Zeit mit Jesus unterwegs sind und sich da schleifen lassen. Und ich denke, wie Jüngerschaft wirklich passieren kann, ist, dass sie einen Lebenswandel ändern. Dass sie das wirklich leben und in ihrem Alltag integriert haben und sagen, es ist nicht nur so, dass man kurz in der Bibel liest, sondern ich bin wirklich durch und durch von Jesus durchdrungen und mein ganzer Lebenswandel ist auf Gott ausgerichtet. Wie kann das passieren? Natürlich kann ich sagen, hey, du solltest mal ein bisschen und mit Worten das tun. Manchmal bringt das auch ein kleines bisschen was. Aber was viel mehr bewirkt ist, wenn man jemanden hat, der Taten vorlebt, der ein Vorbild ist und sagt, guck mal, so kannst du leben. Aber wie funktioniert das? Nur indem das Leben geteilt wird. Und deshalb hat Paulus, haben Paulus, Silvanus und Timotheus ihr Leben geteilt mit den Menschen, um ihnen vorzuleben. Hey, wie ist das möglich? In dieser Zeit Jüngerschaft zu leben. Was bedeutet das eigentlich? Wie kann das funktionieren? Sie haben ihr Leben geteilt. Und ich glaube, es kann einfach nur da echte Jüngerschaft passieren, wo man miteinander auch echtes Leben teilt. Ich glaube, echte Jüngerschaft kann nicht alleine passieren. Die kann nicht durch das passieren, was sonntags jemand so sagt. Das kann vielleicht dadurch so ein bisschen beeinflusst werden. Aber echte Jüngerschaft passiert da, wo man gemeinsam lebt, wo jemand sein Leben mit jemand anderem teilt, wo man Gemeinschaft hat. Ich habe unglaublich gerne Gemeinschaft, aber da, wo man einfach nur sagt, ah ja, wir treffen uns, um Gemeinschaft zu haben, da wird man relativ schnell bequem. Dann hockt man gemeinsam auf dem Sofa und hat halt Gemeinschaft, um Gemeinschaft zu haben, weil Gemeinschaft Gemeinschaft schafft oder so. Ich glaube, das führt zu Bequemlichkeit und am Schluss wird es für, ja, wenn ich zu Hause auf meinem Sofa sitze, dann habe ich auch Gemeinschaft, zumindest mit meinem Handy und manchmal kommt mein Mann auch vorbeigelaufen, dann habe ich auch Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn man Gemeinschaft so als Selbstzweck hat und einfach sagt, wir wollen Gemeinschaft haben, um Gemeinschaft zu haben, weil es schön ist, dann hat es relativ schnell ein Ende. Weil dann habe ich keinen Bock mehr zu, dann bin ich bequem und sage, ja, heute komme ich nicht, heute brauche ich eigentlich keine Gemeinschaft, das passt schon. Ich hatte mit meinen Kollegen heute genug Gemeinschaft, das brauche ich nicht, ganz ehrlich. Wir brauchen ein höheres Ziel, um zu sagen, wir wollen unser Leben teilen. Wir brauchen einen Antrieb, der uns sagt, ja, wir wollen das wirklich. Diese Gemeinschaft. Und dieses höhere Ziel, die Vision bei uns Christen ist, dass wir sagen, wir wollen Gottes Reich bauen. Gott hat entschieden, er baut sein Reich mit Menschen. Baut er sein Reich mit uns? Er würde das tun, ja. Er würde das lieben und er will das. Sind wir bereit, sein Reich zu bauen? Und diese Vision zu haben, ja, ich baue Reich Gottes. Wir wollen Reich Gottes als Gemeinde bauen. Wir wollen es gemeinsam tun. Und ich glaube, ein Puzzlestück davon ist, dass wir unser Leben miteinander teilen. Aber ganz ehrlich, wenn ich nur die Vision habe und das Ziel habe, ja, ich will Reich Gottes bauen, dann reicht es meistens so bis übermorgen oder so. Vision alleine verändert uns nicht. Die Vision alleine zu sagen, ich will Gottes Wort verkündigen, ich will das Evangelium predigen, ich will Botschafter sein, ich will Reich Gottes bauen. Ich glaube, Vision alleine, das verpufft irgendwann wieder, weil ich in meinem Alltag drin bin. Vision alleine ist manchmal so groß, dass ich sage, ich schaff's eh nicht. Ich glaube, was es braucht, wenn wir sagen, wir haben eine Vision, ist, dass es braucht, dass wir sagen, und ich bin bereit, dass mich das was kostet. Ich bin bereit, ganz extrem, dass es ein Opfer ist. Weil wenn wir Reich Gottes bauen, dann ist das nicht so Fülle, Fanz und einfach. Paulus hat in Philippi Verfolgung erlebt und sie haben auch Thessaloniki wieder verlassen, weil sie da Verfolgung erlebt haben. Ich glaube, wir in Deutschland erleben bisher noch nicht so Sachen, wie Paulus und Timotheus und Silvanus das erlebt haben oder auch die anderen, von denen wir so im Neuen Testament lesen, auch. Die wurden vertrieben aus Jerusalem wegen Verfolgung. Die haben das sich nicht ausgesucht. Ich glaube, wer sich das aussucht, der richtet sich gemütlich ein und richtet nichts mehr aus. Aber sie hatten diese Opferbereitschaft letztlich. Und da, wo Vision und Opferbereitschaft zusammenkommt, da ist Veränderung möglich. Weil wir dann bereit sind zu sagen, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen. Und ich glaube, Reich Gottes bauen kostet was. Und ich glaube, es gibt manchmal Freundschaften, die man deswegen verliert. Ich glaube, es gibt Ablehnungen, die man deswegen erfährt. Und wenn ich allein die Vision habe und denke, ich verkündige die Botschaft, dann werde ich total schnell enttäuscht, weil irgendjemand sie nicht annimmt. Aber wenn ich die Bereitschaft habe, ja, ich weiß, dass mich das was kostet und ich bin bereit dazu, dann bin ich auch bereit zu sagen, ich weiß, ich wurde abgelehnt und ich weiß, ich habe das da nicht gut gemacht. Ich hatte schon die ein oder andere Sache, das ein oder andere Treffen, wo ich gesagt habe, oder wo Gott danach gesagt hat, Lena, beim nächsten Mal machen wir das anders, okay? Wenn ich nur die Vision gehabt hätte, dass ich sage, ja, ich bin in Gemeinden unterwegs. Ich glaube, ich hätte gesagt, ganz ehrlich, Gott, such dir jemanden Fähigeren, ich kann es halt nicht. Aber wenn ich die Opferbereitschaft, die Bereitschaft habe, dass mich das was kostet, dann kann ich auch sagen, Gott, es tut mir leid, ich habe es falsch gemacht. Und ich verliere meinen Stolz und sage, kannst du mir das nochmal beibringen und mir das nochmal erklären? Können wir das beim nächsten Mal irgendwie anders machen vielleicht? Ich glaube, es kostet uns was, Reich Gottes zu bauen. Und es kostet uns erst recht was, wenn wir sagen, wir wollen unser Leben teilen. Egal, ob wir sagen, wir wollen es innerhalb der Gemeinde teilen oder sagen, wir wollen es mit denen teilen, denen wir die Botschaft verkündigen. Es kostet was, weil wir machen uns verletzlich. Paulus hat es genauso gemacht. Er hatte die Vision, Reich Gottes zu bauen, Gemeinde zu bauen, die Botschaft zu verkündigen. Und er hatte die Bereitschaft, sein Leben zu teilen. Mit Opfern. Er hatte diese Bereitschaft. Und wir sehen, wie was passiert, wie Ergebnisse entstehen. Wie Gemeinden gegründet wurden. Mein Zweitlieblingsvers aus dem Abschnitt finde, nach Vers 8 ist Vers 12, jetzt habe ich schon gesagt. Und ich lese mal nur den zweiten Teil davon. Da heißt es in Vers 12, im letzten Satz, denn er hat euch in sein Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Ich habe darüber geredet, dass wir Vision brauchen und bereit sein sollen, unser Leben zu teilen. Aber wisst ihr, wer auch sein Leben mit uns teilt? Seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Gott bietet uns diese Herrlichkeit an. Und Gott steht letztlich da und sagt, ich teile mein Leben mit euch. Und Jesus kam auf die Erde und hat gesagt, ich gebe mich ganz hin. Das kostet mich alles. Damit ihr Anteil habt an Gott. Damit du Anteil hast an Gott. Und in Verbindung stehen kannst. Das hat Gott schon alles gekostet. Er hat seinen Sohn hingegeben, der gestorben ist. Damit wir Verbindung mit ihm haben können. Weil Gott so heilig ist. Und wir es nicht sind. Aber weil unsere Sünden durch das, was Jesus schon getan hat, bezahlt worden sind, können wir mit Gott Gemeinschaft haben. Gott hat das alles gekostet. Er war bereit, dieses Opfer auf sich zu nehmen und sein Leben mit uns zu teilen. Sind wir bereit, unser Leben zu teilen mit den Menschen um uns drumherum, mit denen wir die Botschaft teilen? Ich glaube, wir brauchen einander. Ich glaube, wir dürfen umdenken und lernen, was es heißt, unser Leben miteinander zu teilen. Weniger in der deutschen Kultur mit, ich habe meinen Zahn und das ist meins, zu leben, mehr hin zu dem, ich will mein Leben teilen, damit du in mein Leben reinsehen kannst, wie das möglich ist, mit Gott zu leben und Gott zu lieben. Diesen Lebenswandel zu sehen. Ich glaube, dass Gott Erweckung schenken wird. Ich glaube, dass Gott Multiplikation schenken wird. Und wenn das so ist, und es wird so sein, dann reicht es nicht, dass 5 Leute sagen, ich weiß, wie man die Botschaft erzählt. Sondern ich glaube, es braucht jeden Einzelnen von uns, der sagt, ich kenne die Botschaft und ich bin bereit, dich an meinem Leben teilhaben zu lassen. Mein Leben zu teilen kann ich nicht mit 80 Leuten, aber vielleicht mit 3 oder 2. Sind wir bereit, unser Leben zu teilen, damit jemand die Botschaft wirklich versteht und wirklich in Jüngerschaft hineinkommt? Ich weiß nicht, wo du stehst und was dich bewegt, aber ich habe noch mal so ein bisschen 4 Punkte aufgezählt oder ich will sie gleich nochmal aufzählen, wo ich dich gleich einfach mit Gott hin alleine schicken will, mit der Frage, wo stehst du, was willst du mit Gott auch festmachen. Mir hilft es immer total, irgendwie was Symbolisches zu machen, dann kann mein Kopf sich das besser merken, sonst vergesse ich das wieder. Und das eine ist, wo hast du Mut unterm Arm? Du sagst, Gott hat dich ausgerüstet. Aber ich wende das noch nicht an. Wenn ich mit Menschen über Jesus reden möchte eigentlich, habe ich, glaube ich, oft Mut unterm Arm. Und wo brauchst du das, wo du das Geschenk unterm Arm rausnimmst und dieses Band aufmachst, das Geschenk aufmachst, um den Mut zu nehmen? Wo sagst du, da fehlt mir irgendwie die Vision? Und sagst, ich habe diese Vision nicht. Ich kann mich nicht mit der Vision, die ist, eins machen. Dann lade ich ein, sag heute Morgen, Gott, Ich will dein Reich bauen. Ich mache mich mit dieser Vision eins. Ich will dein Reich bauen. Und wo brauchst du das, wo du sagst, ja, ich habe die Vision, aber mir fehlt irgendwo die Bereitschaft, mein Leben zu teilen. Die Bereitschaft, das Leben zu teilen und das Opfer auf mich zu nehmen. Dass es manchmal schwierig ist, dass ich mich verletzlich mache. Wo willst du dein Leben teilen? Mit wem? Wo? Das ist eine persönliche Frage, das kann ich nicht für dich beantworten. Und ich glaube, es geht nicht darum, mehr Termine zu haben, sondern es geht darum, Leben zu teilen. Im Alltag, ganz praktisch mit den Leuten, die um uns herum sind. Ich will euch einladen, dass ihr eure Augen zumacht. Und einfach vor Gott kommt. Und das mit Gott. Gott fragt, hey Gott, wo gab es Situationen oder wo gibt es Situationen, wo ich den Mut noch unterm Arm habe? Gott hat euch Mut gegeben. Gott hat eine Vision gegeben. Wo willst du dich eins damit machen? Gott hat sein Leben gegeben, hat das Opfer auf sich genommen. Wo willst du dein Leben teilen? Ich will einfach beten und ihr könnt da in eurem Herzen mitbeten, wo ihr sagt, ja, das will ich. Und wem es hilft, der darf gerne einfach mit seinen Händen genau die Geste machen, den Mut auszupacken, sich eins mit der Vision zu machen oder sein Leben zu teilen. Mir hilft es manchmal, Bewegungen zu machen, einfach damit mein Kopf sich noch daran erinnert. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz alles gegeben hast. Dass du dein Leben gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir diese Botschaft haben, dass Versöhnung mit Gott möglich ist. Durch das, was du getan hast, Jesus. Ich bin es eigentlich nicht wert und ich habe Fehler. Und wenn ich mich umgucke und an mein Leben denke, dann denke ich mir oft, na Gott, vielleicht suchst du dir jemanden, der fähiger ist. Aber du hast sich mich ausgesucht. Und Jesus, ich will heute sagen, ich nehme das an, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du gesagt hast, mit dir will ich Reich Gottes bauen. Und ich sage, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Ich will Reich Gottes. Ich will dein Reich bauen. Und ich will diese Vision haben, dein Reich zu bauen. Dieses größere Bild haben, das du hast. Und Jesus, ich sehe in der Bibel, dass Menschen das was gekostet hat. Und ich glaube, das hat sich heute nicht geändert. Ich glaube, das kostet mich was, wenn ich dein Reich bauen will. Aber Jesus, ich will dir heute einfach ausdrücken, ich bin bereit dazu, dass mich das was kostet. Es darf mich was kosten. Weil ich weiß, dass du mich trägst und versorgst und für mich da bist und mich nie fallen lässt. Auch wenn es sich manchmal schmerzhaft anfühlt, du bist für mich da und du versorgst mich, Jesus. Und Jesus, es tut mir leid, da wo du mich schon ausgerüstet hast, mit Mut. Es tut mir leid, dass ich diesen Mut in so vielen Situationen nur als Geschenk unter dem Arm hatte. Dass ich nicht aufgemacht habe, dass ich nicht genutzt habe, dass es nicht zu meinem Mut geworden ist. Dass mich das gehindert hat, loszugehen. Jesus, du hast mir schon alles geschenkt, was ich brauche. Und das erkenne ich heute. Ich will heute diesen Mut nehmen und ihn aufmachen und ihn zu meinem machen. Diesen Mut nehmen, um losgehen zu können, um die Botschaft zu verkündigen. Jesus, ich danke dir, dass du mir diesen Mut gegeben hast und ich will ihn annehmen. Ich will ihn nutzen, ich will ihn gebrauchen. Weil ich brauche ihn, ich kann das nicht ohne. Ich kann das nicht ohne deine Ausrüstung. Bin ich nicht fähig, deine Botschaft zu verkünden. Jesus, es tut mir leid, da, wo ich einfach so geprägt bin von unserer westlichen Kultur. Jesus, ich will mehr in deiner Himmelskultur leben. Und ich will mein Leben teilen, so wie du dein Leben gegeben hast und einfach Zeit mit deinen Jüngern verbracht hast, will ich mein Leben öffnen, mit den Leuten um mich herum. Ich will mein Leben teilen. Sag du mir ganz konkret, wie und wo und mit wem, sodass ich mich auf den Weg machen kann. Jesus, ich bin bereit aufzustehen und zu sagen, ich will mein Leben teilen. Wenn ihr wollt, dann steht doch einfach mal mit mir auf. Ich stehe schon. Dann steht auf und sagt, Gott, hier bin ich. Ich will deine Botschaft verkündigen. Ich will deinen Mut anwenden. Ich bin bereit, Opfer auf mich zu nehmen. Und ich will mein Leben teilen. Ich mache das heute fest. Ich bin bereit, Jesus. Ich will dein Reich bauen. Auch wenn es was kostet. Weil es ist es wert. Du bist es wert, Jesus. Du bist es wert, Gott. Gott, ich liebe dich. Du bist gut. Ich will mit dir unterwegs sein, Jesus. Mehr und mehr.